Amen. Halleluja. Ja, Gott ist gut. Die Technik ist auch an, also hier zumindest. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. Es ist ja das erste Mal, dass ich hier in eurer Gemeinde bin. Nicht das erste Mal, dass ich in Clausthal-Zellerfeld bin, denn schon als 10-Jähriger habe ich damals noch Teenie-Freizeiten auf der Neuen Mühle besucht. Warum? Weil ich aus Hannover bin. Ich bin auch Hannoveraner wie du. Ich komme allerdings nicht aus der Ichtis-Gemeinde, ich bin aus der Elim-Gemeinde. Ja, auch schön, ne? Gott ist gut. Ja, unsere Wege sind dann aber ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Ich habe meine Frau vor über 25 Jahren dann in Hamburg kennengelernt. Und so hat Gott uns dann zusammengeführt. Und nachdem wir von 1993 bis 1997 das theologische Seminar in Beröa besucht haben, sind wir dann nach Portugal aufs Missionsfeld. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum Portugal? Einmal, weil meine Frau Portugiesin ist, aber sie hat mit Portugal eigentlich nur zu tun, indem sie dort geboren ist und dann mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen ist, um hier die Zeit mit ihren Eltern zu verleben. Ihre Eltern sind Immigranten gewesen, haben hier über 30 Jahre gearbeitet. Und so ist sie eigentlich mehr Deutsche, obwohl sie portugiesische Wurzeln hat. Aber Gott hat es so geführt, dass wir dann wieder in ihr Heimatland zurückgegangen sind. Und die erste Gemeinde, die wir gegründet haben, haben wir auch in ihrer Geburtsstadt gegründet. So führt Gott Dinge, die man vorher vielleicht nicht weiß. Ja, wie ich schon sagte, wir sind über 25 Jahre verheiratet, stehen jetzt hier alleine, haben aber 2 Kinder. Unsere Tochter ist 22, unser Sohn ist 18. Die Nadine ist schon seit fast 4 Jahren verheiratet und lebt in der Nähe von Lissabon. Und der Dennis ist jetzt seit letztes Jahr im Oktober wieder hier in Deutschland, nachdem er sein Abitur in Portugal gemacht hat und studiert in Hamburg und freut sich des Lebens, mal aus der Provinz in der Großstadt zu sein. Ja, so sind wir hier und freuen uns. Ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen mitbekommen. Vielleicht der ein oder andere auch was über Portugal gehört, wie die Situation im Moment ist. Und es ist wirklich nicht einfach. Der Pastor, der dort interviewt worden ist, mit dem arbeiten wir hauptsächlich zusammen, denn wir freuen uns, dass wir die Gemeinden, die wir gründen, dann auch an die portugiesische Pfingstbewegung abgeben können, dass dann Pastoren kommen, die die Arbeit weitermachen und wir so von einer Stadt in die andere ziehen, wo es noch keine Gemeinde gibt, um dann dort wieder was aufzubauen. Santiago ist jetzt schon die 3. Stadt, in die wir gezogen sind und das 5. Gemeindegründungsprojekt, an dem wir mitarbeiten. Und wir freuen uns, dass Gott uns die Gnade geschenkt hat, in diesem Land sein Reich zu bauen, Menschen für Jesus zu gewinnen und so auch Spuren zu hinterlassen, wo Gott wirkt. Ja, vielleicht hat sich der ein oder andere auch gefragt, warum Portugal? Portugal ist ja nun ein kleines Land, liegt in Europa, aber eben auch ein Land, in der die Prozentzahlen noch nicht so groß sind, in dem es noch über 40 Landkreise gibt, wo es noch keine Gemeinden gibt, die wir so als biblisch-evangelikale Gemeinden bezeichnen und wo eben über 97% katholisch sind, die zwar ihren Glauben, ihre Tradition und ihre Rituale haben, aber eben nicht diesen lebendigen Gott, diesen Jesus als ihren Heiland, als ihren Erlöser, als ihren persönlichen Freund kennen. Und so dürfen wir in Portugal wirken und dürfen dort Gemeinde bauen. Vielleicht fragt sich auch der ein oder andere, ja, Gemeinde bauen ist ja gut, aber was für eine Art von Gemeinde wollt ihr denn bauen? Wollt ihr nur einen Raum aufmachen? Wollt ihr irgendwo Stühle hinstellen? Wollt ihr die Leute einladen, um dann Versammlungen abzuhalten? Ja, ich denke, das ist nicht der richtige Weg, sondern was die Menschen erleben müssen, ist es, dass Gott real ist. Amen. Dass man Gott auch heute noch im 21. Jahrhundert erleben kann. Dass Jesus noch derselbe ist und dass seine Wege oder sein Wirken auch heute noch Geschichte schreiben kann. Leben verändern kann, Herzen berühren kann und wir diesen Gott, diesen Jesus im Alltag ganz natürlich erleben können. Denn Portugal ist halt ein Land, wie ich schon sagte, das von einer starken katholischen Tradition geprägt worden ist, wie ihr auch gesehen habt auf dem einen Bild, der Heilige Vater auf einem Wallfahrtsort, der sich in Portugal Fatima nennt, mit so einer großen Statue. Da werden sehr viele Pilgerreisen hingemacht. Die Menschen versuchen irgendwo auf eine Art von Religiosität Gottes Gunst zu bewirken. Aber wir wissen ja, Gottes Gnade können wir nur erfahren, indem wir sie annehmen. Und du kannst es Gott eben nicht recht machen. Wir können es Gott nicht recht machen. Wir können Gottes Gunst nicht irgendwie erwirken, außer er hat uns gerecht gemacht. Und das ist es, was die Menschen in Portugal hören müssen, dass Gott sie liebt, dass Gott von ihnen nicht erwartet, dass sie Opfer bringen, dass sie große Pilgerreisen machen, dass sie Tausende von Kerzen anzünden oder sich irgendwo selbst kasteien, sondern dass sie einfach Gottes Gnade, Gottes Gerechtigkeit annehmen dürfen, um vor Gott bestehen zu können. Und so wollen wir einfach eine Gemeinde bauen, in der Jesus zu Hause ist. Amen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe gern Besuch. In Portugal gehört das zur Kultur dazu, dass man ein offenes Haus hat. Da kann man eben jemand anrufen und sagen, hey, ich bin hier, kann ich nicht mal vorbeikommen? Oder du, können wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen? Das ist so nicht so ganz so deutsch wie hier. Hier muss man ja 3 oder 4 Tage oder eine Woche vorher oder einen Monat vorher einen Termin machen. Aber das ist halt der Unterschied. In Portugal ist alles sehr spontan. Aber ich freue mich halt, wenn die Leute spüren, dass Jesus in unserer Mitte ist. Und das habe ich auch heute Morgen schon hier gespürt. Jesus ist da. Und Jesus darf einfach auch da, wo er sich zu Hause fühlt, die Freiheit haben, seinen Platz einzunehmen. Denn wenn wir jemanden herzlich willkommen heißen, dann bieten wir ihm ja auch einen Platz an. Und so soll Jesus nicht nur bei uns zu Hause sein, sondern Jesus soll auch seinen Platz haben. Und weiter spüren wir auch, dass es nicht nur notwendig ist, Jesus da zu haben und Jesus seinen Platz anzubieten, sondern was ich mir auch wünsche in Portugal, und das ist es auch, was oft die Tradition bricht, ist, dass wenn Jesus da ist, wenn Jesus seinen Platz hat, dass er dann auch die Freiheit hat, Wunder zu wirken. Amen? Amen. Wenn wir so einen Special Guest in unserer Mitte haben, so einen tollen Freund um uns, der so begeistert, so toll von Gott erzählen kann, dann ist es doch auch wirklich an der Zeit, dass er die Freiheit hat, Wunder zu tun. Und darüber möchte ich heute Morgen so ein bisschen erzählen. Darauf möchte ich eingehen, aber vorher möchte ich, weil wir vielleicht am Ende noch gemeinsam beten werden, kurz auf unseren Flyer eingehen, denn wir sind ja in Portugal nicht alleine, sondern wir sind in Partnerschaft mit verschiedenen Gemeinden, in Partnerschaft mit einer Bewegung, in Partnerschaft mit einer Region dort, um eben Reich Gottes zu bauen. Und ihr gehört ja auch zu einer Region und ihr seid auch eine Gemeinde. Und ich habe vorher zu Andreas gesagt, ich war noch nicht hier und ihr unterstützt uns schon. Wir haben uns hier noch nicht blicken lassen und ihr betet schon für uns. Wir haben noch nicht so einen persönlichen Kontakt gehabt, aber ihr seid schon an der Arbeit dran. Und das finde ich genial, dass wir so eine Art Vertrauensvorschuss hatten und möchte mich nochmal von ganzem Herzen dafür bedanken. Denn Missionsarbeit macht sich nicht alleine. Missionare gehen raus, aber brauchen eben einen Staff, der für sie betet. Brauchen Leute, die gemeinsam vielleicht rausgehen, um das Evangelium zu verkündigen. Brauchen aber auch Leute, die geben, damit eine regelmäßige Unterstützung, ein Support da ist und die Arbeit vorangehen kann. Denn auch in Portugal läuft unser Auto nicht mit Wasser oder nur vielleicht, weil die Sonne scheint, hauptsächlich mit Solarenergie, sondern wir brauchen eben, dass Menschen, dass Gemeinden, dass eine Bewegung hinter uns steht, damit die Arbeit vorangehen kann. Und ihr habt das ja auch in dem Bericht gehört, der Pastor Isaac, das ist einer der Leiter in der portugiesischen Pfingstbewegung, die haben wirklich ein dankbares Herz und sie haben sozusagen so ein Vorschuss an Dankbarkeit uns auch mitgegeben und uns das auch nochmal gesagt, sagt das den Geschwistern in Deutschland, dass ihr eine Gabe an uns seid, dass ihr uns ergänzt, indem ihr dort Gemeinden baut, wo wir selber nicht hingehen können, weil wir nicht die Mittel haben oder die Möglichkeiten oder das Personal und damit auch uns als Land und uns als Bewegung und uns als Gemeinde dient. Und deshalb nochmal mein herzliches Dank auch, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass ihr hinter uns steht, für uns betet und uns unterstützt und dass wir so auch gemeinsam Reich Gottes in Portugal bauen dürfen. Ich habe dort hinten auf dem Tisch einiges ausgelegt. Ich möchte aber doch noch mal auf einen Flyer hinweisen. Da sind ein paar Kontakte drauf, noch ein paar Topics über die Arbeit. Da kann man dann auch ankreuzen, wenn man uns regelmäßig im Gebet unterstützen möchte, indem ihr vielleicht auch den Gebetsbrief bekommt. Da habt ihr dann hier auch die Möglichkeit, eure E-Mail-Adresse oder eure Anschrift einzutragen, uns dann diesen Coupon zurückzugeben, damit wir euch dann jeden persönlich auf dem Laufenden halten. Wenn jemand das auf dem Herzen hat, vielleicht auch die Arbeit durch eine Spende, eine einmalige oder noch besser eine regelmäßige Spende zu unterstützen, dann kannst du das hier auch kundtun, dann leiten wir das weiter und das wird dann eben über unser Missionswerk, die Fairwater Mission, dann geregelt, sodass wir auch transparent sind und eben dadurch auch ein Feedback zurückkommt. Und wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann kommt doch einfach mal vorbei. Halleluja. Dieses Jahr haben wir die Friedenskirche aus Buchholz in der Nordheide bei uns. Letztes Jahr hatten wir die Jugendgruppe aus der Arche Alstertal in Hamburg. Davor waren zweimal die Toschstädter da. Nächstes Jahr kommen wahrscheinlich die Hannoveraner und die Hamelner. Und vielleicht, wenn ihr euch mit ein paar jungen Leuten noch anschließen wollt, dann macht doch einen Gig zusammen. Und chartert einen Bus, wenn ihr 50 Leute zusammenkriegt. Und unterstützt uns einfach mal vielleicht 2 Wochen im Sommer, in den Sommerferien bei unserer Missionsarbeit. Das ist genial, das dient uns, das dient euch und wir können so gemeinsam Reich Gottes bauen. Wenn ihr es vielleicht noch mal rumgeben lassen könnt, einfach so durch die Reihen, macht das einfach mal, dann wäre ich euch sehr dankbar. Ja, wenn ihr Lust habt, dann lasst uns mal Lukas 5 aufschlagen und ein bisschen noch drüber nachdenken, was Jesus gemacht hat. Wer dieses Kapitel kennt, der weiß, dass Jesus hier seine ersten Jünger berufen hat, dass Jesus einen Aussätzigen geheilt hat, dass Jesus einen Gelähmten geheilt hat und dann noch Levi, den Zolleinnehmer, zu einem seiner Jünger berufen hat. Und ich möchte nicht das ganze Kapitel lesen, sondern den 17. Vers bis zum 26. Vers und so ein bisschen über diese Heilung des Gelähmten mit uns nachdenken. Lukas 5, ab Vers 17. Während dieser Zeit geschah einmal Folgendes. Jesus sprach gerade zu den Menschen und vor ihm saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Ortschaften Galiläas und Judäas und sogar aus Jerusalem gekommen waren. In Jesus war Gottes Kraft am Werk und trieb ihn dazu, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare herbei. Sie wollten ihn in das Haus hineintragen und vor Jesu niederlegen. Aber wegen der großen Menschenmenge konnten sie nicht bis zu Jesu durchkommen. So stiegen sie auf das Dach, deckten einige Ziegel ab und ließen die Bahre mit dem Kranken mitten in der Menge genau vor Jesu nieder. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Kranken: Du Mensch, deine Schuld ist dir vergeben. Die Gesetzeslehrer und Pharisäer dachten: Was maßt er sich an, dass er eine solche Gotteslästerung auszusprechen wagt? Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemanden. Aber Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie: Was macht ihr euch da für Gedanken? Was ist leichter zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor allen Augen auf, nahm die Bahre, auf der er gelegen hatte, und ging nach Hause. Dabei pries er Gott. Eine große Erregung erfasste alle, die versammelt waren, und auch sie priesen Gott. Von Furcht erfüllt sagten sie: Unglaubliche Dinge haben wir heute erlebt. Gott ist gut. Amen.
Amen.
Man kann sagen, dass Jesus hier zu Hause war. Man kann auch sagen, dass Jesus in diesem Haus seinen Platz hatte. Und man kann auch sagen, dass Jesus in Gottes Kraft am Wirken war. Und er hat ein Wunder getan. Und ich finde es so genial, dass wir hier so ein klassisches Beispiel von vielleicht einer Hausgemeinde sehen, aber wie ganz natürlich Jesus gewirkt hat. Und ich habe mir so gedacht, das ist so typisch Jesus. Da, wo Jesus unterwegs ist, da, wo Jesus zu Hause ist, da, wo Jesus seinen Platz hat, da geschehen Wunder. Amen? Amen. Denn Jesus ist gekommen, um Wunder zu tun. Jesus ist auch gekommen, um die Menschen von ihren Sünden zu erlösen, aber er hat bewiesen, dass er Gottes Sohn ist, indem Zeichen und Wunder geschehen sind. Jesus hat hier einen echt bleibenden Eindruck bei seinen Zuhörern hinterlassen. Er hat die Menschen auch vorher schon Scharen in Begeisterung angezogen und ich wäre gern dabei gewesen. Ich hätte gern zugeguckt, wie Jesus ein Wunder getan hat. Ich hätte aber auch gern zugehört, was er den Leuten zu sagen hatte. Denn eigentlich war Jesus ja da, war in diesem Haus, war mit den Menschen unterwegs, um mit den Leuten über Gott zu reden, um sie zu belehren, um ihnen zu zeigen, wie Gott ist. Und ich habe mich dann so gefragt, Mensch, warum war das so, dass so eine Menge, so viele Anhänger, so viele Zuhörer da waren? Was war anders an der Art, Jesu zu predigen? Was war anders an seiner Art zu lehren? Was war anders? Warum hat er die Zuhörer so begeistert? Warum lasen die Leute sozusagen ihm die Worte von den Lippen ab? Warum haben sie ihm tagelang, stundenlang zugehört? Warum war das Haus so voll? Und ich glaube, Jesus hat nicht nur einfach unterrichtet. Ich weiß nicht, ob hier ein Lehrer unter uns ist. Niemand. Es ist ja so, ohne dich jetzt angreifen zu wollen, deswegen habe ich vorher gefragt, es gibt ja solche und solche Lehrer. Und es gibt auch solchen und solchen Stoff. Und man kann den Stoff so oder so rüberbringen, indem er total trocken ist oder indem er die Zuhörer total begeistert. Und es gibt ja auch Leute, die reden über Gott. Da hört man zu, aber versteht nichts oder merkt nur, dass es reine Theorie ist. Und Jesus, als er die Leute unterrichtet hat, war er nicht nur gegenwärtig, um ihnen etwas über Gott zu erzählen, sondern er hat sich auf jeden Einzelnen eingelassen. Und deswegen heißt es ja auch in der Bibel, dass sein Wort nicht oder niemals leer zurückkommt. Denn Gottes Wort wurde dazu gesandt, um einen Eindruck zu hinterlassen, um etwas zu bewirken. Und Gottes Wort hat mehr. Gottes Wort hat Autorität. Und deswegen glaube ich auch, dass die Menschen, die ihm Scharen zugehört haben, dass sie dabei sein wollten und Jesus die Leute nicht nur belehrt hat, sondern er hat ihnen im wahrsten Sinne des Wortes beigebracht, das Gehörte auch umzusetzen. Jesus hat Gott in die Realität, in den Alltag der Menschen zurückgebracht. Das war sozusagen Gott zum Anfassen. Gott für jeden Tag, von dem man nicht nur hören, sondern den man auch gebrauchen konnte. So konnten sie das Gehörte umsetzen, anwenden und ausprobieren. Und im 17. Vers heißt es hier, dass Jesus eigentlich in Hingabe oder mit Begeisterung gepredigt hat. Er hat ihnen sozusagen eine Bedienungsanleitung erklärt. Er hat ihnen das Wort ausgelegt. Und damals war ja das Wort eigentlich nur das Alte Testament. Aber das hat gereicht, um die Menschen von Gott zu begeistern. Das hat gereicht, um ihnen zu zeigen, wie gut Gott ist. Und dass Gott kein strafender, kein unterdrückender oder kein belastender Gott ist, sondern einer, der befreien will. Und ich weiß nicht, warum jeder Einzelne heute Morgen hier ist, was dich vielleicht angezogen hat. Als ich so mit Pastor Andreas vorher über den Gottesdienst sprach, hat er mir so gesagt, ja, manchmal sind wir 50, dann sind wir 80 und dann sind wir auch wieder 100. Ist doch genial, dass da eine Bewegung da ist und dass so viele Menschen kommen, um Gottes Wort zu hören. Als ich vor vielen Jahren auch noch in Hannover war, habe ich das noch so ein bisschen am Rand auch mitbekommen, wie die Gemeinde hier entstanden ist. und wie Menschen sich hier in Klausterzeller Welt versammelt haben, obwohl es sehr schwierig war. Ich weiß auch, dass der Harz eine sehr okkulte Gegend ist, dass sehr viele Leute auch belastet sind, dass wir sehr viel oder ihr hier auch sehr viel beten müsst. Aber wenn Gottes Kraft am Wirken ist, dann wird auch dieses Joch zerbrochen. Und dann scheint sein Licht und dann wird sein Reich gebaut. Und so glaube ich auch, dass Gottes Geist uns heute hierher geführt hat, dass er auch weiß, was in jedem Herzen vorgeht. Vielleicht folgst du ihm schon lange in Treue nach oder bist auf der Suche nach mehr oder vielleicht nur neugierig. Aber da, wo Gottes Kraft am Wirken ist, da entsteht eine Dynamik. Amen. Denn im 17. Vers heißt es, in Jesus war Gottes Kraft am Werk und trieb ihn dazu, Kranke zu heilen. Halleluja. Diese Kraft bedeutet, dass Jesus in einer Dynamik da war, die etwas Eigenes in Bewegung setzen wollte. Denn jedem Menschen ist doch eine Sehnsucht da nach Glück und Zufriedenheit. Und dieser Jesus konnte schon damals und kann auch heute alles geben. Durch seine Worte hat er den Menschen wirklich ins Herz gesprochen. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist es ihm einfach zuzuhören. Unsere Ohren, unsere Augen, unser Herz für ihn zu öffnen, auf ihn eingehen und mehr noch, ihm einfach vertrauen und ihn wirken lassen. Denn seine Worte waren mehr als eine gute Rede. Wenn hier steht, er war in der Kraft Gottes am Werk und diese Kraft trieb ihn, Wunder zu tun, dann glichen seine Worte gleich einer Offenbarung. Wenn Jesus etwas in die Herzen hineingelegt hat, dann hat sich Gott den Menschen offenbart. Er hatte den Zuhörern etwas zu sagen und ich frage dich, was hat Jesus dir zu sagen? Sein Wort hatte Autorität. Dieses Wort, das er in die Mitte hineinlegte, diese Offenbarung hinterließ einen bleibenden Eindruck. Deswegen heißt es ja auch in der Schrift, dass seine Worte nicht leer zurückkommen. Und die Frage ist es ja, was beeindruckt dich? Was hinterlässt einen Eindruck in unserem Leben? Oder was bestimmt uns? Was lenkt uns? Seine Worte waren außergewöhnlich. Sie versetzten die Zuhörer in Erstaunen, verblüfften nicht nur durch die geniale Rhetorik, sondern spiegelten ein ausgezeichnetes Lebensmodell wider. Etwas, das vielleicht auch manchmal ein bisschen paradox erschien, aber doch etwas Geniales für die Menschen bereit hatte. Und die Frage ist es ja, wer oder was beeinflusst uns? Wer oder was treibt uns an? Seine Rede hat etwas ausgelöst. Nicht nur, dass die Leute neugierig wurden, sondern mehr noch. Sie hat Glauben geweckt und damit die Perspektive der Zuhörer verändert. Und wisst ihr, das brauchen die Portugiesen. Von Natur aus sind die Portugiesen echte Pessimisten. Ich weiß nicht, ob ihr diese traditionelle Musik in Portugal kennt, diesen Fado-Gesang. Das ist so eine Art Chanson, so eine Art Volkstrauer, in der die Portugiesen sozusagen ihre Seele ausdrücken. Und da wird dann über das Leid, über die Traurigkeit, über die Not und alle möglichen Schwierigkeiten gesungen. Aber man merkt, dass da irgendwo keine Perspektive da ist. Und Jesu Reden hat eben die Perspektive seiner Zuhörer verändert, so wie Paulus das in 1. Korinther 2, Vers 9 auch geschrieben hat. Was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keinen Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Amen. Also sage ich einfach, Hand aufs Herz. Wir sollen oder dürfen ihm nur vertrauen. Und damit komme ich dann zu dem nächsten Punkt, zu dem Wunder. Im 20. Vers, nachdem die Freunde den Gelähmten auf der Bahre zu Jesu Füßen niedergelegt hatten, und ich stelle mir das so bildlich vor, deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, ich wäre gern dabei gewesen, wie die so das Dach abgedeckt haben, versucht haben, da irgendwie Anschluss zu finden, reinzukommen, wie die so ein bisschen so einen Tumult auch gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie euch das gehen würde, wenn in eurer Wohnung oder in eurem Haus, wo es dann rappelvoll ist, mit mal jemand anfängt, einen Kranken reinzutragen, das dann nicht funktioniert, weil überall Leute sind, weil alles voll ist, weil man weder rein noch raus kann. Und dann kommen die auf die geniale Idee und sagen sich, Mensch, dann lass uns doch aufs Dach steigen und das Dach abdecken. Gut, hier müsste man wahrscheinlich mit einem Vorschlaghammer oder irgendwie mit einem Presslufthammer an den Tag gehen und vielleicht wird es auch nicht funktionieren wegen der Statik. Aber da war das möglich. Da haben Haufen Leute um Jesu rumgesessen und da fing das an zu kriseln. Der Staub fiel runter, die Krümel kamen runter. Vielleicht fiel auch die ein oder andere Verstrebung runter. Aber das war ihnen im Grunde genommen egal, weil sie wollten, dass ihrem Freund geholfen würde. Und im 20. Vers heißt es dann, als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagt er zu dem Kranken, du Mensch, deine Schuld ist dir vergeben. Eigentlich heißt es hier, als Jesus sah, wie groß ihr Glaube war. Halleluja. Es ist interessant, dass hier steht, Jesus sah ihren Glauben und Jesus sah auch die Größe ihres Glaubens. Nun kann man Glauben nicht messen, aber der Glaube war so groß, dass sie alles auf sich genommen hatten, keine Kosten noch Mühe gescheut hatten, dass sie auch vor Hindernissen nicht zurückgeschreckt sind, das Dach abgedeckt haben, damit ein Wunder möglich war. Und manchmal müssen wir vielleicht symbolisch gesehen auch das Unmögliche möglich machen. Vielleicht so ein Dach abdecken, damit die Herzen berührt werden. Und in der Schrift heißt es hier, Jesus sah ihren Glauben. Und ich finde das so interessant, als sie den Gelähmten zu Jesus brachten, nahm er den Gelähmten und seine Kameraden wahr. Und manchmal denken wir ja, Jesus nimmt mich gar nicht wahr oder meine Situation und mein Leben ist so klein. Aber Jesus kennt jeden Einzelnen von uns. Jesus hat die Menschen, die um ihn herum saßen, wahrgenommen. Aber Jesus hat auch den Gelähmten und seine Kameraden wahrgenommen. Und so wie es hier heißt, er sah ihren Glauben, diese Wahrnehmung war eigentlich mehr eine Wahrnehmung mit den Augen des Herzens. Jesus hat ihren Glauben gesehen. Jesus hat gespürt, dass die mit einer Erwartung da waren, dass was passiert. Da war eine Gewissheit da, dass Jesus dem Gelähmten helfen und ihn heilen könnte. Da war ein Vertrauen da und mehr noch, Jesus erkannte in ihnen aufgrund ihres Glaubens und aufgrund ihres Vertrauens eine innere Überzeugung auf Erlösung. Amen. Und wisst ihr, Portugal braucht nicht noch mehr Geld aus der EU. Heute sind wieder große Demonstrationen in Lissabon wegen der Sparmaßnahmen und trotzdem kriegen sie das nicht auf die Reihe. Eventuell kann es sein, dass es wieder einen Regierungswechsel und Neuwahlen gibt. Was Portugal braucht, ist nicht mehr Geld, sondern Portugal braucht einen Paradigmenwechsel. Das heißt, dass den Menschen die Augen geöffnet werden, dass sie mit den Augen des Herzens sehen und anfangen, nicht nur auf die Probleme zu schauen, sich nicht nur zu beschweren, zu lamentieren oder traurig zu sein oder ihr Heil in der Religion oder am Aberglauben zu versuchen, sondern dass sie wirklich den lebendigen Gott erleben. Und man weiß nicht, warum manche Länder so dran sind und was Gott noch dadurch bewirken kann. Wir wollen natürlich nicht, dass es den Menschen schlecht geht. Wir wollen helfen, dass es den Menschen besser geht. Aber so manche Not führt doch auch dazu, dass die Herzen offener werden für Gott. Und vielleicht wäre es in diesem Fall hier auch bei diesem Beispiel nicht möglich gewesen, dass Gott ein Wunder tun könnte, wenn dieser Mann nicht gelähmt wäre. Aber da war eben eine Perspektive da, weil Vertrauen in Gottes Kraft da war. Und in Römer 10, Vers 9 hat Paulus auch gesagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und was in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken kann, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Amen. es ist so toll, dass das beides zusammenspielen muss. Der Glaube im Herzen und das Bekennen mit dem Mund. Und diese vier, vielleicht auch fünf oder sechs und der Gelähmte, die haben nicht nur mit ihrem Herzen geglaubt, nicht nur in ihrem Herzen die Möglichkeiten abgewogen, sondern die tiefe Gewissheit gehabt, dass Jesus Verständnis und Allmacht für jede Situation hat und auch für deine Situation. Er kennt dich, er weiß, wie es dir geht, und auch an dem heutigen Morgen möchte er hier und jetzt helfen. Ich möchte jetzt noch mal einen Moment auf die Träger eingehen, denn der Gelähmte konnte sich ja schlecht selbst fortbewegen. Und in der Mission ist es auch oft so, dass wir mit Menschen konfrontiert werden oder mit Situationen konfrontiert werden, in denen die Menschen alleine eigentlich nicht die Möglichkeit haben, durchzubrechen. Und deswegen hat Jesus ja auch gesagt, dass wir hingehen sollen, um das Evangelium zu verkündigen, dass wir die Menschen belehren sollen. Aber was uns halt wichtig ist, dass wir die Leute nicht nur anpredigen oder das Wort vielleicht in Massen durch Flyer verteilen, sondern dass wir ein Wunder in Gang setzen können, dass etwas in Bewegung kommt, dass Jesus eben in den Mittelpunkt gestellt wird, um sich zu offenbaren, um seine Autorität wirken zu lassen. Und es ist oft nicht einfach. Wir haben zum Beispiel einmal vor vielen Jahren einen jungen Mann begleitet, der, ich möchte das nur kurz in unsere Mitte stellen, drogenabhängig war und eine echte Herausforderung an unseren Dienst. Gerade in den 90er Jahren, als wir angefangen haben, in Portugal Missionsarbeit zu betreiben, war die Drogenproblematik noch sehr groß, und wir haben extra für diese Sache eine Anlaufstelle in einer Stadt aufgemacht, wo dann Leute bei uns erstmal eine Beratung und eine Unterstützung bekommen konnten, wo man sie auch auf eine Therapie vorbereitet hat und sie dann letztendlich, wenn sie willig waren, zu Teen Challenge gegangen sind. Und in dieser Zeit haben wir einen lieben jungen Mann betreut, lieb in Anführungsstrichen. Arthur war sein Name. Er hat in einer Wohnung über einer Gemeinde in einer Stadt, die sich Montemor heißt, gewohnt. Seine Großeltern waren gläubig, aber seine Mutter, das war ein ganz schwieriger Fall, die war psychisch krank, ist durch verschiedene Beziehungen durchgegangen und hat ihm eigentlich keinen Halt geboten. Und dadurch ist er eben abgerutscht, hat falsche Freunde gefunden und war über 10 Jahre drogenabhängig. Obwohl Gottes Wort uns immer wieder ermutigt, Gutes zu tun, und Gott uns auch die Gabe gegeben hat, auch immer wieder dran zu bleiben, war es trotzdem nicht einfach. Denn Arthur war ein sehr krasser Fall und ein Fall, in dem wir erstmal Glauben haben mussten, dass Veränderung überhaupt möglich war. Denn wenn so jemand ganz unten ist, an der Nadel hängt, eigentlich keine Perspektive mehr hat, dann glaubt er noch am wenigsten an sich. Aber wisst ihr, deswegen müssen wir oft manchmal hingehen und sagen, hey, aber für dich ist noch Hoffnung da. Dein Leben kann sich noch ändern. Wie viele Leute laufen denn durch ihr Leben mit einer großen Hoffnungslosigkeit, sind resigniert, weil die erste Beziehung, die zweite Beziehung oder vielleicht die dritte Beziehung nicht geklappt hat. Vielleicht auch Kinder, die aus Scheidungsfamilien kommen und nicht mehr wissen, was überhaupt Liebe bedeutet. Wir waren am Freitag in der Jugendstunde und dann am Ende haben wir mit den jungen Leuten gebetet. Da kam dann einer auf mich zu und hat mich gefragt, hey Carsten, kannst du nicht mal für mich beten? Und dann sagte er so, du weißt du, mein Vater hat sich vor 10 Jahren scheiden lassen. Hat dann wieder eine neue Frau bekommen. Und jetzt ist es so, nach 10 Jahren geht diese Beziehung auch in die Brüche. Und ich habe noch einen Stiefbruder, der jetzt 5 Jahre ist. Der war jetzt genauso alt, der kleine Bruder, wie er damals, als seine Eltern sich haben scheiden lassen. Und er wusste ganz genau, was sein kleiner Bruder durchmachen wird, wenn diese Beziehung auch auseinandergeht. Und er wollte einfach von Gott Gnade haben, seinem Bruder zu helfen, dass er vielleicht nicht dasselbe durchmachen muss oder auf eine andere Art wie er.
Und so gibt es so viele, die keine Hoffnung haben. Arthur hatte auch keine Hoffnung. Alles Geld, das er verdiente auf dem Bau, ging dann eben für die Drogen weg. Und zu Hause lief es eben auch nicht gut, weil seine Mutter ihm eben auch keinen Halt gab. Der einzige Ausgleich waren seine gläubigen Großeltern. Und obwohl er auch mit denen und seiner Mutter dann eben unter einem Dach lebte, war es schwierig, an ihn heranzukommen, weil eben die eigentlich kein Vertrauen mehr haben und sehr misstrauisch allen gegenüber sind, die von außen kommen. Aber eines Tages hat er dann doch mit sich reden lassen, erst mit zwei Freunden von uns und dann mit uns, und fing dann an, in unser Kaffeehaus, in unsere Beratungsstelle zu kommen und hat angefangen, einfach erstmal so eine Gemeinschaft, so eine Beziehung mit uns aufzubauen. Und damit begann halt ein aufregender Prozess, eine interessante Phase auch für uns, in der wir ihm immer wieder sagen und auch zeigen mussten, dass Erneuerung im Namen Jesu möglich ist. Wie oft ist er gefallen? Wie oft hat er uns belogen? Wie oft hat er uns getäuscht? Wie oft waren die Mittel für ihn nur ein Zweck, um sich den nächsten Schuss zu besorgen? Aber auch, wenn er immer wieder versagte, auch immer wieder an sich selbst zweifelte, spielte das doch bei Gott keine Rolle. Denn bei Gott kam es nicht darauf an, was er von sich hielte, sondern was Gott von ihm hielte. Und Gott hat ihn geliebt und wollte ihn eben retten. Und so sind wir auch oft an unsere Grenzen gekommen, wurden getäuscht, durften aber erleben, wie Gott ihn Stück für Stück verändert hat, befreit und geheilt hat. Und nachdem er dann eben nach gut einem halben Jahr bereit war, eine Therapie zu machen, hat Jesus ihn wirklich losgelöst, und heute lebt er in einer stabilen Beziehung, hat zwei Kinder und ist mit einer gläubigen Frau verheiratet. Und das ist, weil Gott gut ist. Amen. Und so glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass es solche Kameraden gibt in der Missionsarbeit, die vielleicht noch nicht mal mit dem Namen genannt werden. Und die Träger hier wurden auch nicht mit dem Namen genannt. Die kommen nur in dieser Erzählung vor, damit das Wunder in Gang gesetzt werden kann. Aber sind wichtig, um mit anzupacken und um eben eine Erneuerung möglich zu machen. Vier Enden, vier Ecken, habe ich so gedacht. Und dabei habe ich mich auch so gefragt, wie ist das mit uns? Wir haben es doch in der Hand. Packen wir es an? Bleiben wir dran, auch an Jesus? Bringen wir die Sachen, die Gott uns vielleicht aufgetragen hat, auch zu Ende? Gehen wir auf das Reden Gottes ein? Lassen wir uns auf die eine oder andere Weise herausfordern, auch etwas für die Mission zu tun? Klar, sollen wir da anfangen, wo wir zu Hause sind? Aber Gott möchte eben auch sein Reich wie durch uns in anderen Ländern bauen. Und so sind wir oft manches Mal nur einen Schritt von einem Wunder entfernt, so wie hier auch. Jesus hat den Freiraum gelassen, den Kranken vor ihm niederzulassen. Und obwohl vielleicht auch Hindernisse da waren, man vielleicht resignieren wollte oder am Anfang ein bisschen entmutigt war, haben sie doch nicht aufgegeben und haben es vielleicht so gehabt, wie Paulus das gesagt hat in Römer 10, Vers 8. Das Wort ist dir ganz nah, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit diesem Wort ist die Botschaft vom Glauben gemeint, die wir predigen. Amen. Manchmal sind wir nur einen Schritt von einem Wunder entfernt. Oder mit anderen Worten, du hast es in der Hand. Man muss es nur loslassen. Man muss etwas in Gang setzen. Man muss sich vielleicht auch mal trauen, dass ein Wunder möglich ist. Und Gott traut dir viel mehr zu, als du vielleicht denkst. Amen. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich meine Berufung in die Mission bekommen. Damals stand ich kurz vor der Ausbildung, habe meine Schule gerade zu Ende gebracht und habe so gedacht, ja, Herr, wie geht das dann? Wo geht es hin? Was ist dran? Aber ich habe irgendwie gespürt, ja Gott, wenn du andere gebrauchen kannst, dann auch mich. Und irgendwann hat Gott uns dann beim Wort genommen, weil wir immer für Arbeiter in der Ernte gebetet haben, und sind selbst gegangen. Und so gibt es keinen anderen Weg, als dass man den Glauben eben auf die Probe stellt. Und so war es auch hier. die Helfer und der Gelähmte mussten einfach vertrauen, um eben ein Wunder zu erleben. Jesus sah natürlich auch die Skepsis, sah die Nörgler, die frommen Kritiker, die unter ihm saßen. Und klar wäre es einfacher, wenn es keine Skeptiker geben würde, wenn man vielleicht auch nicht immer mal ab und zu zweifeln würde oder andere etwas zu bemängeln hätten und man sich vielleicht nur darüber freuen würde, dass Gott jetzt endlich ein Wunder tun kann. Aber wie gut, dass Jesus sich von all diesen Umständen, Schwierigkeiten und Hindernissen nicht beeindrucken lässt. Amen. Unser Glaube hängt nicht von den Umständen ab. Das sage ich auch immer uns, muss ich auch oft mir sagen, wenn es mal nicht so gut geht, wenn wir mal Engpässe erleben oder wenn mal ein paar Leute auch in unseren Hausgruppen wegbleiben, dass es doch weitergeht, weil er sein Reich bauen will. Und unter den Zuhörern war neben den Kritikern oder den Skeptikern auch echter Glaube da. Und dieser Glaube hat eben da bewirkt, dass er ein Wunder tun konnte. Oder dieser Glaube oder der Unglaube der anderen hat den Glauben nicht in Frage gestellt. Und so konnten die Männer zu Jesu vordringen, haben ihren Freund auf der Bahre zu Jesu gebracht, haben sich von den Gegebenheiten nicht abhalten lassen und sie sind selbst vor Hindernissen nicht zurückgeschreckt. Und so wurde ein Weg gefunden, dass ein Wunder geschehen kann, ein Wunder möglich war. Und manchmal frage ich mich, wie handeln wir? Was nehmen wir auf uns, um in unserem persönlichen Umfeld oder in der Gemeinde oder vielleicht auch in der Missionsarbeit etwas Unvergleichliches möglich zu machen? Halleluja. Gott ist gut. Gott kann auch heute noch Wunder tun. Wunder hängen nur von unserem Vertrauen zu Gott ab. Und die Frage ist es ja, glauben wir noch an ein Wunder? Ich glaube noch an Veränderung in Portugal. Ich glaube auch, dass die anderen 40 Landkreise noch erreicht werden, dass dort auch noch eine Gemeinde gebaut wird. Aber wir brauchen Missionare, wir brauchen Mittel, wir brauchen Leute, die da hingehen und beten, damit Gottes Geist durchbricht. Und so müssen wir das eben einfach in Gottes Hände legen und auf sein übernatürliches und einzigartiges Wirken vertrauen. Durch seine Kraft und durch seinen Geist. Und dieses Vertrauen treibt uns an. Amen. Ich weiß nicht, wer gestern das Champions-League-Spiel gesehen hat. Ihr könnt ruhig ehrlich sein, ich habe es auch geguckt. Ich habe aber auch vorher das Finale der Europa League geguckt, weil Benfica Lissabon leider gegen Chelsea verloren hat. Aber es war schon ein interessantes Spiel. Und ich mache das Motto von Jürgen Klopp immer zu meinem Motto. Ich weiß nicht, wie gläubig der Mann ist oder nicht. Aber auf jeden Fall hat er mal in einem Interview gesagt, es ist ja die Frage, was treibt dich an? Und damit möchte ich schließen. Und er hat gesagt, uns treibt nicht die Angst vorm Verlieren an, sondern die Freude am Gewinnen. Und ich glaube, das hat man gestern Abend auch so ein bisschen bei der Spielweise von Borussia Dortmund gesehen. Die haben einfach Lust zu gewinnen, haben nur leider keine Tore geschossen. Aber bei uns ist es nun mal so, wir sind oder stehen immer auf der Siegerseite. Amen? Amen. Jesus ist Sieger. Wir sind mehr als Überwinder. Und die Frage ist es ja, was treibt mich an? Treibt mich der Frust an? Treibt mich meine Enttäuschung an? Treiben mich meine Depressionen an oder treiben mich meine Arbeitslosigkeit an oder treiben mich die Umstände an oder treibt mich die Kritik an oder treibt mich mein Glaube an? Wisst ihr, die Frage ist ja, sind wir bereit, das auf uns zu nehmen und daran zu glauben? Natürlich muss man auch was dafür tun, sich anstrengen, bemühen, auch auf die Knie gehen, erwarten, dass Gott sich auch zu unserem Glauben stellt. Aber die Frage ist es ja, treibt uns nur die Angst vorm Verlieren an vielleicht nicht in den Himmel zu kommen, sag ich mal so, das wäre jetzt noch ein anderes Thema, oder treibt uns das an, dass wir mehr als Überwinder sind und Gott durch unseren Glauben auch heute noch Wunder tun kann. Und ich wünsche mir das, dass Jesus seinen Platz hat, dass Jesus willkommen ist und dass Jesus auch in unserer Mitte in Portugal weiter Wunder tun kann. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht, in was für einer Situation du stehst, aber dieser Jesus, der damals einen Gelähmten auf die Beine gebracht hat, der kann auch heute noch Wunder tun. Und ich möchte einfach nochmal zum Abschluss mit uns beten, jeden Einzelnen segnen, weil der Herr dein Herz kennt und weiß, wie es in deinem Innersten aussieht. Jesus, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir für deine Kraft, die heute hier ist. Ich danke dir für deine Gnade, die wir spüren dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du in jedem Einzelnen echten Glauben bewirkst. Du weißt um die Situation des Alltags, du weißt um die Situation in der Schule, in der Familie oder im Beruf, du weißt auch um Krankheitssituationen, aber all das ist ein Kleines für dich. Und so wollen wir im Glauben auf dich vertrauen, dass du uns weiterhin lenkst, dass du uns weiterhin führst und leitest. Es ist auch nicht meine Mission in Portugal, sondern es ist deine Mission. Es ist nicht mein Werk, sondern dein Werk. Und so wollen wir dir das alles in deine Hände legen. Und so wie du damals ein Wunder getan hast, so tu du auch heute und jetzt und hier ein Wunder in Jesu Namen. Herr, wir danken dir für jeden, der mitträgt. Wir danken dir für jeden, der mitbetet. Wir danken dir für jeden, der einfach da ist und im Vertrauen auf dich einen Schritt wagt. Und so möchte ich dich bitten, dass du auch diese Gemeinde, Klausthal-Zellerfeld, weiterhin segnest und dein Licht, Herr, in dieser Dunkelheit scheint. Ich danke dir so für diesen heutigen Morgen, für die gute Zeit, für die gute Gemeinschaft, für die offenen Herzen. O Geist Gottes, und ich bitte dich, geh jetzt durch die Reihen und berühre jeden Einzelnen, dass deine Gnade wirken kann. O Herr, dass du uns begeisterst, dass du uns erfüllst, dass du erfrischt in Jesu Namen und dass deine Salbung auch vielleicht ein Joch zerbricht, o Herr. Ein Joch der Traurigkeit, ein Joch der Depression, ein Joch der Schmerzen, ein Joch der Unzufriedenheit in Jesu Namen. Vater, bewirke du es, dass deine Salbung wirkliche Veränderung bewirken kann und du auch Krankheiten heilst, wiederherstellst und erneuerst in Jesu Namen. O Gott, ich danke dir. Ich möchte dich sehen, dir danken dafür, dass du in unserer Mitte bist. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen.